Herzlich willkommen beim Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune.
Hier spreche ich mit bekannten und unbekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sport und Politik. Mich interessieren die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, Ihr Wissen und Ihre Perspektive. Was macht Ihr Streben aus? Wie erreichen Sie Ihre Ziele, Ihre beruflichen, Ihre persönlichen? Wofür brennen Sie? Was motiviert Sie? Ich möchte von Ihnen lernen und wünsche unseren Zuhörern viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast Folge 5. Heute habe ich als Gast Reinhard Stadler. Reinhard Stadler ist ehemaliger Offizier, ist derzeit in den USA tätig. Und ich finde, es ist gerade derzeit eine sehr, sehr spannende Zeit in den USA. Wir kriegen das hier so ein bisschen aus den Medien mit. Aber ich finde es mal spannend zu hören, was macht ein Deutscher in den USA? Wie bewertet er das Ganze? Wir haben quasi eine deutsche Filterblase durch unsere Medien. Und wie nimmt man das quasi in den USA wahr? Darüber möchte ich mit Reinhard Stadler sprechen. Und woher kennen wir uns? Wir kennen uns gemeinsam aus der Zeit als Jugendoffizier bei der Bundeswehr und wir waren beide auch regelmäßig bei der Münchner Sicherheitskonferenz als PR-Manager. Da hatten wir auch immer schon diesen internationalen Fokus und diese internationale Politik in Betrachtung. Und deswegen weiß ich und freue mich drauf, dass ich mit Reinhard Stadler auch einen sehr kompetenten Ansprechpartner dazu gefunden habe, hier zu sprechen. Diese Folge nehmen wir heute gerade auf am 17.09.2020, das heißt Mitte September, also eine sehr spannende Zeit, gerade vor der Wahl in den USA. Reinhard, wie geht es dir?
Ja, servus Danny, guten Morgen hier aus Charlotte, North Carolina, an der Ostküste der USA. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, dann ist es hier 9 Uhr morgens, aber es ist noch stockfinster, denn die Ausläufe von dem Hurricane Sally, der hier in den letzten 2 Tagen Landfall gemacht hat, also auf Land getroffen ist in Alabama und in Florida, der lädt jetzt halt hier die Regenmassen ab. Also von dem her geht es mir gut, dass ich hier heute in meinem klimatisierten Büro bin. Ansonsten, wie geht's mir? Gut, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, dass das Jahr für uns alle ziemlich belastend und anstrengend war. Wie geht's mir? Ich habe gestern mit Freunden auch über das Thema gesprochen. Also ich merke gerade, dass das Ganze ein bisschen anstrengend und belastend für mich wird, und zwar aus dem einfachen Grund. Ich will wieder mal nach Hause fahren, nach Hause in die bayerische Heimat. Das letzte Mal, als ich zu Hause war, war letztes Jahr im September, Oktober. Also es wird jetzt seit einem Jahr, dass ich nicht mehr daheim war. Und zwar aus dem einfachen Grund, also ich könnte jetzt nach Hause fliegen, aber dann komme ich nicht mehr in die USA rein. Wir haben nach wie vor strenge Einreisebestimmungen, die in Kraft sind. Und ich als Visa-Holder, ich komme dann nicht mehr in die USA rein. Die einzigen, die reinkommen oder die eine Einreiseerlaubnis haben, sind amerikanische Staatsbürger und Green Card-Holder, also Besitzer einer Green Card, und da gehöre ich nicht dazu. Und das heißt, ja, ich könnte nach Hause fahren, aber dann nicht mehr zurück. Und damit hat mein Arbeitgeber natürlich ein Thema, ein Problem damit. Und ich habe vor 2 Wochen ziemlich kurz, aber auch intensives Gespräch gehabt mit meinem Chef, habe ihm das Ganze einmal erklärt, was ich so will und wie es mir so geht. Und dann hat er gesagt, ja, er sieht leider aktuell keine Möglichkeit, dass er mich nach Hause fliegen lässt, weil ich dann in Deutschland gestrandet bin und die Geschäfte laufen gut bei uns in der Firma, und dann kriegt er mich nicht mehr in die USA rein. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt vertagen wir das Ganze mal auf Anfang November und dann schauen wir, oder auf nach der Wahl, 3. November sind ja Präsidentschaftswahlen, und dann schauen wir mal, wie sich die Lage so entwickelt, Anfang, Mitte November rein, und und dann entscheiden wir, wie es weitergeht.
Das heißt, wir haben uns quasi, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war ja nach einer langen Phase, wo wir uns nicht gesehen haben, das war ja im September letzten Jahres, also zum Oktoberfest zur Verabschiedung unseres gemeinsamen Vorgesetzten. Das heißt, war auch die letzte Zeit, wo du in Deutschland warst.
Ja, genau, korrekt. Ich bin am 6. Oktober dann zurückgeflogen in die USA, und vorher hatten wir die Verabschiedung genau von unserem gemeinsamen Chef auf dem Oktoberfest.
Okay, was ist genau dein Job in den USA? Wo arbeitest du und was machst du?
Also ich arbeite bei dem globalen Logistikdienstleister Kühne & Nagel. Glaube ich, ist sehr bekannt in Deutschland, einer der größten Logistics-Provider, Logistikfirmen weltweit. Ich mache gerade mein 10. Jahr voll für Kühne und Nagel. Ich war die ersten 6 Jahre in Deutschland, in Bayern beschäftigt. Und nach einer kurzen Orientierungsphase im Bereich Projektmanagement habe ich mit einem Kollegen aus Norddeutschland das LTC, das Logistics Training Center, gegründet. Logistics Training Center ist ein Service-Dienstleister für die Kontraktlogistik, also für den Bereich Warehousing, Lagerwirtschaft. Wir haben ein ziemlich breites Produktportfolio im Bereich Training und Weiterbildung, der Operative oder für die Operative. Das habe ich in Deutschland gemacht oder in Bayern gemacht. Und dann kam 2016, kann man Stellen, weltweite Stellenausschreibung raus, dass die USA auch dieses LTC, dieses Logistics Training Center implementieren wollen in ihre Organisation. Und diese Stellenausschreibung ist dann hier auf meinem Schreibtisch geflattert und habe ich zu Beginn gedacht, Amerika kennen wir, waren wir schon im Urlaub, war ja auf Dienstreise schon mit der Bundeswehr. Das ist jetzt nicht so spannend, aber dann habe ich ein paar Tage drüber geschlafen und dann habe ich gesagt, du weißt was, das machen wir jetzt halt einfach. Und genau, und seitdem bin ich in den USA und ich hatte meinen Dienstantritt am 20. Januar 2017. Es war der gleiche Tag, als hier der aktuelle Präsident Donald Trump vereidigt wurde. Genau, also es sind jetzt gut 3,5 Jahre, 3,75 Jahre, wo ich hier bin in den USA.
Was qualifizierte dich für den Job oder was hat dich dann quasi speziell nochmal gereizt, das zu machen, in die USA zu gehen? Wenn du gerade so, ich weiß, ich krieg's auch aus deinen Facebook-Postings, bist du sehr heimatverbunden und du strahlst die Kultur auch aus, was ich äußerst sympathisch finde, aber das scheint mir nochmal quasi widersprüchlich zu sein, dann über den großen Teich zu fliegen und dann auch 3,5 Jahre dort zu sein. Also was war der Reiz des Ganzen?
Ja, ganz eine interessante Frage, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also unterm Strich würde ich sagen, es war immer die Begeisterung für das Internationale, für das Globale, für die große Welt, die mich gereizt hat. Und zwar, Gott, da stellt man sich natürlich dann die Frage, na, wo kommt denn das überhaupt her? Und das hat ganz eng mit meiner Heimat zu tun. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf im Bayerischen Wald mit insgesamt 25 Einwohnern.
Sechs, das ist wirklich klein.
Ja, 6 Familien im Ganzen. 4 davon haben einen Misthaufen vor der Haustür, also 4 Bauernhöfe, 2 Nicht-Bauernhöfe. Kleines Dorf im niederbayerischen Landkreis Deggendorf. Und wenn man da so aufwächst in den 80er Jahren, dann zur Schule geht, 80er, 90er Jahren, dann kann man sich vorstellen, dass die Welt dort ziemlich klein ist. Ja? Während des Aufwachsens gab es natürlich auch keine Massenmedien. Das einzige Medium, was auf dem Tisch lag, war die regionale Zeitung. Und ich habe da schon sehr früh, habe mich immer in die Zeitung vergraben und habe da studiert, was da auf der Welt so los ist und wie groß die Welt ist. Und Bücher waren Mangelware. Eines der wenigen Bücher war ein Dirke Weltatlas, den ich da hatte. Und ich habe den Atlas von links nach rechts, von oben nach unten, von hinten nach vorne studiert. Habe dann irgendwann mal als Fünftklässler schon alle Hauptstädte, alle Länder und Hauptstädte der 185 Länder damals auswendig gekonnt. Erkunde war immer mein Lieblingsfach. Und da war immer diese Begeisterung da für die große, weite Welt und ein großes Interesse, was so außerhalb passiert von diesem kleinen Dorf und der kleinen Gemeinde, wo dieses Dorf angeflanscht ist. Ja, und das hat sich dann so über mein Leben durchgezogen. Ja, ich bin dann aufs Gymnasium gegangen. Ja, Gymnasium oder Bildung. Bildung an sich ist ein Fenster zur Welt. Ja, ich habe das dankend angenommen, diese Bildungsangebote, die dir während der Schulzeit oder die mir während der Schulzeit da gemacht wurden. Und das hat mich niemals losgelassen. Und dann war das natürlich eine willkommene Orientierung nach dem Abitur, das Angebot zur Bundeswehr zu gehen. Da wurde das Fenster zur Welt natürlich größer. Schon in meinem ersten Dienstjahr habe ich mich freiwillig gemeldet, im Ende 1996, Anfang 1997, für einen Auslandseinsatz in Jugoslawien, im letzten IFOR, erstes SFOR-Kontingent. Mhm. kann mich erinnern, das war dann mein erster Flug, den ich damals gemacht habe, zum ersten Mal in ein Flugzeug von Köln-Wahn nach Split runter ins ehemalige Kriegsgebiet. Und das war natürlich für diesen Burschen da aus dem kleinen niederbayerischen Dorf, war das alles sehr, sehr spannend. Bewusstseinserweiternd, ja, Weltsicht erweiternd und das hat sie dann so durchgezogen, bis das Kapitel Bundeswehr dann zu Ende war und bis ich dann bei meinem Arbeitgeber gelandet bin.
Was ist jetzt dein Job in den USA? Was machst du dort? Konkret also in der Frage?
Also ich bin Mitglied in unserer Projektmanagement-Abteilung für Nordamerika. Projektmanagement heißt, wir implementieren Warehouses im Bereich Kontraktlogistik für ganz unterschiedliche Kunden. Das sind Kunden im Automotive-Bereich, Kunden im Pharma-Bereich und jetzt auch ganz stark im E-Commerce. Also wir betreiben Lagerhallen für diese Kunden, machen die ganze Auftragsabwicklung, Lagerhaltung und Versand. Das ist also einer der Schwerpunkte im Bereich Kontraktlogistik. Und meine Rolle ist da, wenn wir ein neues Projekt haben, dann bin ich da relativ früh vor Ort und ich übernehme die ganzen Trainings. Trainings vom Management-Team, von der Führungsmannschaft, von den Schichtführern, von den Teamleitern, von den Trainern. Ich biete also Train-the-Trainer-Programme an. Mhm. Bis hin dann zum Produkttraining, Qualitätstraining, Prozesstraining, Staplertraining, also Logistik oder ja, Warehouse-Logistik ist sehr staplerlastig. Also die komplette Palette und so bin ich dann in einem Neuanlauf, bin ich im Schnitt so 4 Wochen vor Ort, quer über die Vereinigten Staaten und nach 4 Wochen, ja, wenn man dann so aus der Krabbelphase langsam in die Phase kommt, wo dann die neuen Mitarbeiter selbstständig gehen können, dann verabschiede ich mich hier wieder langsam, gebe hier das Trainingschef ab an jemanden, der das lokal dann übernimmt und ja, und ich mache mich dann zum nächsten Projekt.
Okay, danke. Ein ganz, ganz spannendes Thema, was ich halt in Coachings oder Beratungen und gerade in Konzernen oder Unternehmen habe, ist ja immer dieses Thema interkulturelle Kompetenz. Und ich habe es erlebt, ich habe ja auch 2-mal in den USA studiert, einmal in Florida und einmal in Boston, dass uns die USA in ganz vielen kulturellen Aspekten sehr, sehr nah vorkommen und gleichzeitig es da riesige kulturelle Differenzen gibt in meiner Wahrnehmung. Was sind so, also man redet ja auch von Culture Shock oder Kulturschock. Gibt es da Beispiele, die du erlebt hast, wo du sagst, das ist halt für einen deutschen Projektmanager, einen ehemaligen deutschen Offizier, ein Kulturschock in den USA oder da gehen die halt ganz anders ran?
Ja, absolut. Also deine Einschätzung, die kann ich teilen. Der erste Blick, der ist immer, wir sind uns doch sehr, sehr ähnlich von der Kultur. Ja? Wir sind da ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber wenn man dann so über die Jahre in Amerika arbeitet und sich tiefer und tiefer reingräbt und ja, dann einen gewissen Blick fürs Detail bekommt, wie hier die Gesellschaft und das Arbeitssystem hier so funktioniert, dann tun sich doch ganz gewaltige Unterschiede auf. Am meisten war ich überrascht von, speziell bei uns in unserer Branche, in unserer Industrie, am meisten war ich überrascht von dem Faktor Mitarbeiterfluktuation. Mhm. Und zwar, das hat sich durchgezogen über alle Projekte. Eine Mitarbeiterfluktuation von zwischen 50% und 100% im Jahr ist hier, ich würde jetzt nicht sagen Standard, aber das kommt relativ oft vor, dass sich deine komplette Belegschaft einmal im Jahr umschlägt.
Vom Unternehmen aus oder von den Mitarbeitern aus?
Von den Mitarbeitern aus.
Mhm, ja. Okay.
Mit Masse von den Mitarbeitern aus. Also nur so ein Beispiel. Wir hatten, mein erstes Projekt war in Indianapolis, im Midwest. Und wir hatten da ca. 150 Mitarbeiter, keine Trainingsstrukturen. Und ich war da fest davon überzeugt, ja, wenn wir die Leute sauber ausbilden, sauber schulen, sauber vorbereiten auf ihre Tätigkeiten, wenn unser Leadership-Team, unsere Teamleiter und Schichtführer, wenn die hier einen guten Job machen, dann wird sich auch das Thema Fluktuation ja maßgeblich verändern und nach unten gehen. Mhm. Und nichts ist passiert. Wir hatten die Fluktuation ging so weiter auf dem hohen Niveau. Am Wochenanfang kamen 25 neue Mitarbeiter in die Firma rein und am Freitag waren von den 25 noch 5 übrig und eine Woche drauf waren in 25 waren vielleicht noch 1 oder 2 übrig. Und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, ja, warum ist das so? Warum können wir die Leute nicht halten? Ja, wir zahlen marktübliche Gehälter, marktübliche Stundenlöhne, aber warum laufen uns die Leute in Scharen weg? Und 2017 war ein sehr wachstumsfreudiges Jahr im Bereich Logistik. Und ich habe dann mit den Leuten gesprochen, mit den Mitarbeitern gesprochen und gefragt hier, warum ist es sehr wahrscheinlich, dass hier von euch 20 in einer Woche nur noch 1 oder 2 hier sind? Und dann haben die ganz einfach gesagt, we have to pay our bills. Also wir müssen unsere Rechnungen bezahlen am Ende der Woche. Und wenn jemand einen Dime, also 10 Cent, mehr bezahlt in der Stunde, dann gehen wir da hin. Und dann ist, dann ist uns das egal, ob wir irgendwo Stapler fahren oder Burger braten oder Pakete ausfahren. Wenn man irgendwo mehr Geld verdienen kann, dann gehen wir da hin. Und das ist in Deutschland anders da. Ja, in Deutschland, wenn ein Mitarbeiter einen Job hat, der ihm Spaß macht, wo er sich gut aufgehoben fühlt, wo er vor allen Dingen gut geführt wird, wo er eine verlässliche Führungsmannschaft um ihn rum ist, dann wechselt er den Job nicht so schnell. Und das ist hier in den USA der Fall. Und das wirft natürlich ein Unternehmen, was hier tagtäglich auf hier die Mitarbeiter angewiesen ist, dass die hier sind, das wirft natürlich wahnsinnige Herausforderungen auf. Ne?
Aber du hast jetzt gerade Beispiel gebracht, ich sag mal, für eher low-qualified workers, also eher niedrig qualifizierte, also wenn ich Staplerfahrer oder Burgerbrater nehme, da ist ja vermutlich auch ein Wechsel, also schneller und leichter möglich im Sinne von, okay, die Umsetzung ist jetzt leicht dieser Tätigkeit, wenn man einen Staplerschein hat etc. Aber wie ist es dann quasi im mittleren oder höheren Management? Da geht es ja vermutlich nicht um einen Dime, da geht es auch um Careers, oder? Also
ja, da geht es um Careers, da geht es um, wie der Amerikaner sagt, Opportunities, also Gelegenheiten. Aber das ist auch der Fall. Ich sage das jetzt mal so pauschal, wenn sich eine interessante Opportunity auftut für jemanden, hier in den USA, dann wechselt er. Das Ganze ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona, in Zeiten von einem unsicheren Arbeitsmarkt, hat sich das abgeschwächt. Aber in den ersten 3 Jahren war das durchwegs der Fall. Wenn sich eine interessante Möglichkeit auftut, dann nutzt man das Ganze. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem hier bei Kühn & Nagel eine stabile Mannschaft hier im Führungsteam in Nordamerika, die seit 10, 15, 20, 25 Jahren schon im Unternehmen sind. Und das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, weil das sind hier die Wissensträger. Und wenn wir die nicht hätten, dann würde ein Unternehmen vor wahnsinnigen Herausforderungen stehen, diese Erfahrung zum Beispiel einfach wieder zu kompensieren. Ja, das könnte man gar nicht so machen.
Jetzt haben wir gerade über Personalfluktuation gesprochen und ich sage mal, wenn wir uns anschauen, wie gerade die Corona-Politik, ich möchte in diesem Podcast ja gar nicht so politisch werden, aber wenn wir schauen, wie haben wir das global hier in Deutschland gehandelt mit Kurzarbeitergeld etc., dann scheint das alles sehr, sehr stabil zu sein, auch gesellschaftlich stabil zu sein. Wenn man dann in die USA guckt, ist in meiner Wahrnehmung die Medienberichterstattung schon sehr, sehr kritisch, dass man sagt, okay, das Land geht eigentlich gerade vor die Hunde. Am Anfang hat man gesagt, okay, das sind halt nur, die werden halt jetzt sofort auf die Straße gesetzt, aber in 1, 2 Monaten ist das ja wieder vorbei, dann kommen die halt wieder zurück auf die Arbeit. Wie erlebst und empfindest du gerade die wirtschaftliche Situation in den USA?
Sehr spannend. Ja, spannend und zwar vor dem Hintergrund, wie geht das Ganze jetzt weiter? Ich glaube, dass wir jetzt in den nächsten 3, 3,5 Monaten bis zum Jahresende, dass es hier die entscheidende Phase sein wird, ob das Land wirklich vor die Hunde geht oder ob sich das Land wieder, wie schon 100-mal in der Geschichte der USA, wieder aufrappelt wie so ein Stehaufmännchen und ja, und weiterhin erfolgreich ist wirtschaftlich. Im Monat, ja, oder in den Monaten April, Mai war das schon hier sehr beängstigend, ja, mit den Arbeitslosenzahlen. Das sind jedes Monat 4, 5, 6, 7 Millionen neue Arbeitslose dazugekommen, die, ja, zum Teil über Nacht vor die Tür gesetzt wurden. Der Staat hat das Ganze dann abgefedert. Das war einmalig in der Geschichte der USA, dass hier ein Stimulus-Paket bezahlt wurde, also eine fixe Summe pro Arbeitnehmer, dass hier neben dem Arbeitslosengeld, neben der Arbeitslosenversicherung, die der Bundesstaat auszahlt, das sind so im Schnitt $300 in der Woche, dass hier plötzlich der Staat einspringt und hier eine Arbeitslosenhilfe zahlt, die noch nie da gewesen ist in der Höhe, nämlich $600 pro Woche. Mhm. Also mit diesen $300 vom Bundesstaat plus $600 vom Government waren wir bei $900 in der Woche, das mal 4, ja, 9, 18, 27, 36, reden wir über mehr als $3,500, was hier an die Arbeitslosen ausbezahlt wurde. Und das war für 55% der Arbeitslosen war das mehr, als die vorher verdient haben. Mhm. Ja, also Arbeitslosengeld bemisst sich nicht bei uns in Deutschland nach dem, was man vorher verdient hat, sondern es sind pauschale Summen, die ausbezahlt werden. Egal, ob du jetzt im Jahr $25,000 verdienst oder $250,000. Mhm. Ja, Arbeitslosengeld wird pauschal ausbezahlt. Und das lief dann bis Ende Juli, bis zum 31. Juli. Und das hat die Folgen von der ganzen Krise doch wahnsinnig abgefedert und den Binnenkonsum explodieren lassen. Amazon in den USA ist der große Krisengewinner. Die haben 40-45% Wachstum gehabt jetzt im zweiten Quartal. Und die Zahlen von dem Unternehmen, die überschlagen sich aktuell. Ja, wie geht das Ganze weiter? Aktuell sind die beiden Parteien, sind die Demokraten und die Republikaner noch am Streiten, wie die Corona-Hilfe für den Rest des Jahres ausschauen soll. Der Präsident, der hat ein zweites Paket verabschiedet, was mehr Verantwortung auf die Bundesstaaten abwälzt in Bezug auf die Arbeitslosenhilfe. Die Regierung will natürlich jetzt die Arbeitslosen, die große Zahl der Arbeitslosen, es sind immer noch, wir waren mal bei 45 Millionen, jetzt sind wir bei circa 25 bis 30 Millionen, die nach Arbeit suchen sind. Der Staat will natürlich die Arbeitslosen jetzt zurückbringen in die Arbeit. Aber das geht natürlich nicht so einfach, weil der ziehende Faktor sind natürlich die Betriebe. Ja? Und wenn es hängt alles von der Auftragslast der Betriebe ab. Und ja, und deswegen finde ich, dass die nächsten Monate jetzt halt spannend werden, wo die Richtung hingeht, ob das Land wirklich, wie du sagst, vor die Hunde geht oder ob es mit dem Wachstum weiter vorausgeht und sich das Land und die Wirtschaft wieder erholen wird.
Ja, also ich nehme es halt gerade, also jetzt haben wir diesen wirtschaftlichen Aspekt, vor die Hunde gehen war natürlich eine Zuspitzung, aber wir kriegen ja auch so nur so tröpfchenweise hier was mit in den Medien, aber auch wenn ich jetzt so sehe, die Bewegung Black Lives Matter, also es kommt mir so ein bisschen vor wie damals Anfang der 90er in L.A., also so gefühlte Bürgerkriegsstimmung, das ist auf jeden Fall scheint mir die Gesellschaft stark polarisiert. Ich habe sie schon immer als polarisiert wahrgenommen, aber bürgerkriegsähnliche Zustände ist mit Sicherheit überspitzt, aber ich meine, es gibt Übergrifflichkeiten und ich habe nicht den Eindruck, dass der amtierende Präsident vermittelnd wirkt. Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, dass es weit außerhalb vom Interessensspektrum des aktuellen Präsidenten ist, hier durch gezielte Kommunikation auf diese Black Lives Matter und auf die sozialen Konflikte im Land beruhigend einzuwirken. Donald Trump hat meiner Meinung nach aktuell ein paar Trümpfe in der Hand, und die er jetzt ausspielt. Ein paar dieser Karten ziehen nicht. Ja, zum Beispiel, dass hier ein Wirkstoff, ein Impfstoff gegen Corona vor seiner Wahl, ja, also in den nächsten 50 Tagen, auf den Markt kommt. Da haben Tim hier die CDC, die haben in den letzten Tagen haben schon verlauten lassen, dass es nicht funktioniert.
Center for Disease Control, oder was ist
ja,
CDC?
Ja, genau. Ja, Center for Disease Control. Die haben schon verlauten lassen, dass das hier dieses Jahr mit der breiten Masse nichts mehr wird, sondern dass hier erst nächstes Jahr großflächig, irgendwann Mitte, Ende des Jahres großflächig geimpft werden kann. Also dieser Trumpf, der zieht nicht. Den nächsten Trumpf, den er dann ausspielt, ja, ist hier seine Law and Order Politik, also seine Recht und Ordnung Politik. Aus dem Grund hat er hier in die in die sozialen Brennpunkte der USA, Portland, Oregon, Wisconsin, Chicago. Deswegen hat er da hier Bundesagenten und Bundestruppen hingeschickt, die während der Unruhen in den letzten Wochen dort für Ruhe und für Ordnung sorgen sollten. Diese Karte spielt er zurzeit massiv. Immer wieder hört man von ihm in den Medien, dass die soziale Ordnung der USA in Gefahr ist, dass die Demonstranten und die Linken, Antifa, Kommunisten, Sozialisten, dass die hier das Land bedrohen. Und er stellt auch seinen Herausforderer Joseph Biden genau in diese Ecke. Und das ist natürlich Quatsch, ja. Soziale Konflikte, soziale Ungleichheit hat es in den USA schon immer gegeben. Und durch einen Präsidenten Trump wurde das in den letzten 4 Jahren, in den letzten 3,5 Jahren, seitdem dass er hier in der Regierung, seitdem dass er Präsident ist, wurde das Ganze noch wesentlich verschärft. Ja, in dem Land gab es unter seiner Präsidentschaft vielleicht 5-10% Gewinner. Und für die breite Masse der Bevölkerung hat sich überhaupt nichts geändert. Also an seinem Slogan Make America Great Again, das mag hier vielleicht enthusiastisch für den einen oder anderen wirken, aber wenn man sich das Ganze, wenn man diesen Slogan zerpflückt und sich dann die Frage stellt, na, wann war denn America great und was hat sich die letzten 3,5 Jahre verändert für den Durchschnittsamerikaner, dann kommt man ganz schnell auf den Punkt, dass sich nichts verändert hat. Im Gegenteil, die Lage hat sich drastisch verschlechtert.
Was heißt das? Was glaubst du, wie die Wahl ausgehen wird? Als Politikwissenschaftler weiß ich, dass man nie Prognosen abgeben sollte, aber ich glaube, jetzt sind es ungefähr so 10%, die Biden noch Vorsprung hat. Aber kein Politikwissenschaftler will sich so richtig festlegen, weil man immer denkt, Trump kann ja doch noch irgendeinen Trumpf ziehen, eine Karte ziehen, dass er die Wahl gewinnt. Wie würdest du das vor Ort einschätzen?
Ja, es wird spannend. Die nächsten 50 Tage, die werden spannend. Und wir haben das ja vor 4 Jahren gesehen im Wahlkampf. Auch die Hillary Clinton, die war in den Umfragen unschlagbar, ja, weit vorne. Und dann trotzdem hat sie verloren. Hängt natürlich auch zusammen hier mit dem Wahlsystem, mit den Wahlmännern. Donald Trump hatte ja in der Popular Vote ungefähr 3 Millionen weniger Stimmen als Hillary Clinton, aber trotzdem hat er gewonnen. Ja. Also das hat sicherlich mit dem Wahlsystem hier zu tun, ja, mit den Wahlmännern, die da entsendet werden. Das ist alles nicht up to date. Insgesamt schwer zu sagen, wenn man hier in den Städten ist, wie Charlotte, wie Chicago, wie New York, wie LA. Vor 2 Wochen war ich in Boston oben, in Neuengland. In diesen Metropolen, in den Großstädten, wo die Leute auch, das muss man einfach so sagen, wo sie einfach eine bessere Bildung haben. Ich glaube, dass dort die Stimmung eindeutig blau ist, also blau in Richtung der Demokraten geht. Trump hat natürlich auf dem Land seine Anhänger. Wenn man hier durch North Carolina, South Carolina fährt, durchs Hinterland, wenn man hier 20 Minuten, 30 Minuten aus der Stadt raus ist und dann so durch die Dörfer fährt, dann sieht man hier die Flaggen von Trump und Pence und Make America Great Again, die Wahlkampfslogans, und man sieht die Schilder in den Gärten stehen. Da sind die Trump-Wähler zu Hause. Aber auch dort, wo das Kapital ist. Als ich jetzt oben war in Boston, bin ich einmal am Wochenende spazieren gegangen am Hafen, da wo die schönen Boote liegen, da wo die Yachten liegen, da wo das Geld zu Hause ist, da wo die Leute in Luxusobjekte investieren, wie ja, das Haus am Strand, das Haus am Hafen, das schicke Boot. Und auch da sieht man hier die Trump-Flaggen hängen. Und ich habe gestern mit einer guten Freundin telefoniert, und die hat mir dann auch gesagt, die hat das Ganze bestätigt, das ist das, was Angst macht in dem Land, dass es auch genügend Anhänger gibt hier vom Kapital, Leute, die ganz viel Geld haben, die eigentlich gut gebildet sind, aber die den Trump wieder wählen werden. Und zwar aus dem einfachen Grund, Trump vertritt die Wirtschaft, Trump vertritt niedrige Steuern, Trump vertritt kurzfristiges Gewinnstreben, und wer jemals in den USA war, der weiß, wie wichtig das hier das Geld ist. Ja, der Staat hat hier nicht diese abfedernde Rolle wie in Deutschland, der dich auffängt. Ja, das soziale Netz hat hier sehr, sehr große Maschen, und da wirkt Geld natürlich dann wie die Allerweltsdroge, ja, die der Heilsbringer ist für alles. Ja, Zugang zu Bildung, Zugang zu schicken Vororten, zu schönen Häusern, zu tollen Autos, zu Wohlstand, zu Bildung, zu alles. Und getreu Bertolt Brecht, der gesagt hat, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. So handeln auch die Amerikaner, ja. Und deswegen werden sich da ganz viele am 3. November in der Wahlkabine oder auch schon vorher bei der Briefwahl die Frage stellen, wen wähle ich jetzt? Wähle ich denjenigen, der hier für Anstand, Moral, Demokratie, gute Kommunikation, der dafür steht, dass hier das Land wieder geeinigt wird, oder wähle ich denjenigen, der hier mir niedrige Steuern beschert, ja, der das Ganze unanständig macht, der das Land weiterhin entzweit?
Wird das so wahrgenommen? Ist das deine Bewertung, oder nehmen die Leute das auch so wahr, dass das unanständig ist, wie es gemacht wird?
Das ist meine Bewertung. Ja, das ist meine Perspektive. Die Leute nehmen das nehmen das natürlich aus ihrer eigenen Mikroperspektive wahr, und die ist in erster Linie diejenige, dass die sagen, hey, ich muss am Ende der Woche oder am Ende des Monats meine Rechnungen bezahlen. Ich habe hier Schulden auf Haus, Studienkredit, Auto, Kreditkarten und so weiter. Und das ist das, wo ich in erster Linie drauf schauen muss. Und letzte Woche hat mir ein Kollege gesagt, Washington ist weit weg, und die Politik von Washington betrifft mich persönlich nicht. Und das, was man in den Medien hört, das ist eine große Reality-Show, aber ich muss im Endeffekt auf meine eigene Perspektive und auf mein eigenes Leben schauen. So wird Politik wahrgenommen von den Leuten.
Okay, wenn du jetzt, sagen wir mal, die Wahl, oder unabhängig von der Wahl, du würdest jetzt in 2-3 Monaten heimkehren, würdest versetzt werden, wie auch immer, du würdest nach Deutschland zurückkehren, und das Kapitel USA wäre für dich abgeschlossen, warum auch immer. Was wäre dein Fazit für dich persönlich aus deiner Zeit aus den USA? Was wären so die Key Learnings, was wären die Highlights oder Täler, die du dich laufen hast, die du mitnimmst aus dieser Zeit?
Ja, also ich spiele auch aktuell mit dem Gedanken, wenn am 3. November, wenn der aktuelle Präsident hier wieder bestätigt wird, dann spiele ich auch ein bisschen mit dem Gedanken, dass ich dann nächstes Jahr 2021 hier dieses Kapitel abschließen werde. weil es einfach auch nicht mit meinen Werten in Einklang steht, dass ich hier mein Geld in einem Land verdiene, was von jemandem regiert wird, der, ja, der mit meinen Werten und mit meinen Anschauungen einfach auch nicht tragbar ist und nicht vereinbar ist. Aber gut, was wird dann so aus diesen, ja, 4 Jahren, was wird da unterm Strich stehen? Ja, in erster Linie ein wahnsinniger Erfahrungsgewinn. Das Kapitel Amerika war für mich ab dem ersten Tag wahnsinnig spannend, ein Abenteuer. Die in den Jahren 2017 bis 2019, also bis hier Corona eingeschlagen hat, war ich jedes Jahr 45 Wochen auf Dienstreise, 120 bis 150 Mal in einen Flieger, Westküste, Ostküste, alles abgegrast, auch viel kombiniert dann mit Reisen, die ich unternommen habe. Also ich bin wahnsinnig dankbar dafür, für diese Erfahrung, die ich da machen konnte, ja, die mich selber weitergebracht hat, die mich von jemandem, der im Englischen ziemlich holprig unterwegs war, zu einem, ja, finde ich jetzt doch guten, fast schon Native Speaker auf das Level hingebracht hat. Wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die mein Leben bereichert haben. Ich finde es toll, wie dieser amerikanische Idealismus und Optimismus über die Jahre dann abfärbt und deine eigene Persönlichkeit auch verändert. Als ich in die USA gekommen bin, war ich so der kritische Typ, der sich hier Sachen gern mal 2-3 Mal angeschaut hat, durchgerechnet hat, bevor er hier eine Entscheidung getroffen hat.
Und, ein Grantler?
Nee.
Das ist was anderes.
Also vom Münchner Grantler bin ich weit entfernt. Aber einfach so derjenige, der sich vorsichtig einfach bewegt und wie gesagt, viel Zeit aufwendet, bevor er da irgendeine Entscheidung trifft. Und das hat sich dann hier ganz schnell geändert, weil, also egal wie tief der Amerikaner, und das sage ich jetzt einfach mal so pauschal als Stereotyp, egal wie tief, dass der im Dreck sitzt und wie schlecht es ist und angesichts Arbeitslosigkeit und Corona, die Leute haben hier nicht verlernt, positiv zu sein und nach vorne zu schauen. Und
dieser Gedanke von Pursuit of Happiness quasi.
Absolut. Und ich finde es einfach toll. Da können wir Deutsche, wir können uns da echt eine Scheibe abschneiden davon. Ich finde es toll. Und ein kleines Beispiel. Gute Freundin von mir ist Anwältin. Die hat wahnsinnig gut verdient in den letzten Jahren, lebt seit fast einem halben Jahr, also ist arbeitslos jetzt. Also auch Anwälte, Leute, die 250.000 Dollar im Jahr verdienen, sind hier nicht gefeit vor Arbeitslosigkeit, lebt jetzt seit einem halben Jahr von der Arbeitslosenhilfe und von ihren Ersparnissen und hat ihren Lebensstil null geändert. Ja, da wird weiterhin eingekauft, da wird weiterhin der teure Golfclub für die Tochter finanziert, da wird weiterhin Urlaub gefahren und sie hat dann gesagt, ja, also nach meiner Rechnung sind die Ersparnisse dann im Januar, Februar 2021 zu Ende. Und ich hab dann gesagt, ja, denkst du da nicht dran, irgendwie auch mal hier ein bisschen kürzer zu treten und hier das Sparen anzufangen? Und sie hat dann gesagt, nee, weil das wird sich alles wieder erholen und dann Ende des Jahres finde ich da schon wieder einen neuen Job. Und außerdem will ich meinen Kindern nicht das Gefühl geben, dass sie da irgendwie jetzt durch diese Krise sich einschränken müssen und leiden müssen und dass das Leben irgendwie schlechter ist als vorher. Und und wenn ich das dann so vergleiche mit deutschen Freunden oder mit unserer deutschen Haltung, das glaube ich, ist doch dann ein bisschen anders da. Ja, da tritt man doch dann auf die Bremse, auf die Konsumbremse und konzentriert sich dann auf die wesentlichen Dinge, bis man hier wieder festen Boden unter den Füßen hat. Aber das ist hier in Amerika ist einfach anders da. Und kann man bedauerlich, kann man irgendwie bedenklich finden, diese Einstellung. Ich finde die toll, weil Optimismus ist einfach in dieser Zeit angebracht. Und mit einem guten und gesunden Optimismus kommt man auch besser durch diese Krise.
Okay, vielen Dank, Rainer. Das lenkt mich jetzt zu unserem zum Abschlussteil und ist auch eine gute Überleitung. Nämlich, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Jetzt haben wir quasi eher so eine Attitüde mal beleuchtet mit Pursuit of Happiness. Aber welche Fähigkeit oder Fertigkeit möchtest du gerne noch haben, die du noch nicht hast?
Einfach auf den Punkt gebracht. Ich mache mir ab und zu viele Gedanken über bestimmte Themen. Ich neige dazu, Sachen zu zerdenken und bis ins letzte Detail zu verstehen. Das ist total unamerikanisch. Ja. Das interessiert die Amerikaner gar nicht. Die wenden da gar nicht so viel Zeit auf. Die hinterfragen Sachen gar nicht so oft. Die machen das einfach. Und also ab und zu würde ich mir wünschen, dass hier der Reinhard Stadler die Sachen nicht so zerdenkt, sondern ja, dann Themen einfach schneller zur Seite schiebt und dann ja, move on und dann weitergeht.
Okay. Welches ist das Buch, welches dich am meisten geprägt hat, beziehungsweise dein Leben am meisten beeinflusst hat?
Ich habe es vorher angesprochen, dass ich hier in einem sehr, ja, ich würde jetzt nicht sagen, bildungsfernen Haushalt aufgewachsen bin. Aber in unserer Familie, da hatte keiner Abitur, da ging keiner aufs Gymnasium und da gab es auch nicht viele Bücher. Aber an ein Buch kann ich mich erinnern als junger Bursch. Das war bei meiner Oma hinten. Also bei uns waren immer drei Generationen in einem Haus. Ja. Ich bin ja in einer Landwirtschaft auf einem Bauernhof aufgewachsen. Da ist das einfach Teil der Kultur. Da wird keiner abgeschoben ins Altersheim. Da bleibt die Familie beieinander und unsere Oma, die hat also bis zu ihrem letzten Tag bei uns im Haus gewohnt. Und die hatte ein Buch, zwei Bücher, die habe ich studiert bis ins letzte Detail. Das eine war das Knaurs Pilzlexikon. ein Schwammerlbuch. Meine Oma hat mich, da war ich noch so ein kleiner Bursch mit drei, vier Jahren, hat mich die schon mitgenommen zum Schwammerl suchen. Und jetzt, fast 40 Jahre später, wenn ich zu Hause bin, gehe ich immer noch auf den gleichen Routen. Mhm. Und das Interessante ist, da wachsen immer noch Schwammerl. Da, wo vor 30 und vor 40 Jahren Steinpilze und Rotkappen gewachsen sind, da wachsen die immer noch. Und dieses Myzel, dieses Pilzgeflecht hält sich also über Jahrzehnte im Waldboden. Und ich habe mir da ganz viel angelesen über Pilze. Und das war, ja, also das eine war dieses Knaurs Pilzlexikon. Und das andere Buch, das wir zu Hause hatten, das war eben dieser Dirke Weltatlas. Und den habe ich studiert, bis er auseinandergefallen ist. Bis er zerflattert ist, den hat meine Oma, glaube ich, hat den x-mal dann mit Patex wieder zusammengeklebt. und das waren so zwei Bücher, die mich beeinflusst haben. Eins, es hat immer noch Bezug zu meinem Hobby, also Pilze suchen. Deswegen bin ich auch aktuell ein bisschen in einem kleinen Tal, weil Pilzsaison ist in Bayern. Und das tut mir dann immer weh, wenn ich auf Facebook die Bilder sehe von Freunden und Bekannten, die dann hier die Prachtexemplare an Steinpilzen und so weiter posten. Aber gleichzeitig freue ich mich natürlich, dass die so erfolgreich sind. Ja, also das sind so zwei Bücher, die mich wahnsinnig beeinflusst haben. Und wenn ich dann ein anderes aus der Weltliteratur dazu nehmen will, dann ist es der Demian von Hermann Hesse. Das mich unterm Strich gelehrt hat, dass man sich ruhig trauen darf, anders zu sein und hier den Blick über den eigenen Tellerrand zu wagen.
Dankeschön, das sind schöne Beispiele. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine Entwicklung und vor allem aber auch berufliche Entwicklung hatten?
Zum einen war das sicher mein Vater. Mein Vater hat einen Bauernhof geführt im Bayerischen Wald. Hat sich sein Leben lang abgearbeitet und aufgearbeitet für die Familie und für diesen Hof. Hat über Jahrzehnte in Handarbeit wahnsinnig viel Kraft aufgewendet, um diesen kleinen Hof zu führen, mit 10, 12 Kühen. Und jetzt ist er 76, der letzte Woche Geburtstag hat. Und jetzt ist er so aufgearbeitet, dass er Probleme hat zu gehen, dass er hier sehr langsam geworden. In Wirbelsäule ist Wirbel auf Wirbel, da ist nichts mehr dazwischen, hat ihm schon vor ein paar Jahren der Arzt gesagt. Und das hat mich inspiriert, mich im Leben nicht aufzuarbeiten und einfach nach dem Motto zu leben, work smarter, not harder. Ja? Und eine andere Person, die mich inspiriert, war meine Mutter. Meine Mutter war zeitlebens eine einfache Bäuerin, eine kleine Frau, die in keinen Organisationen, in keinen Verbänden, in keinen Vereinen groß aktiv war. Aber die war eine gute Frau, die, wenn sie mit dem Auto unterwegs war, beim Einkaufen war, in der Kirche war, wieder nach Hause gefahren ist, in das kleine Dorf, wenn sie da jemanden gesehen hat auf der Straße, der irgendwie zu Fuß unterwegs war, nach Hause gegangen war, dann ist sie immer angehalten und hat die Leute mitgenommen. Ja, egal wer das war. Und hat den, hat die mitgenommen. Und die hat Zeit ihres Lebens einfach mit so kleinen Taten, Gutes getan. Und wie gesagt, die stand niemals in der Öffentlichkeit. Als sie dann im August 2013 nach einer, relativ kurzen Krebserkrankung dann gestorben ist, gab es in unserer Heimatgemeinde, Trauerfeier und Beerdigung. Und es war eine der größten Beerdigungen im Ort in diesem Jahr. Die Leute fanden keinen Platz mehr in der Kirche. Sterbebildchen und so weiter waren vergriffen, sodass wir nachbestellen mussten. Und das war das Beeindruckende dabei, dass die Leute haben ihr das nicht vergessen, diese kleinen Taten. Und die haben ihr das dann einfach gedankt, dass sie dass sie dann einfach Abschied genommen haben. Und das ist so Tradition bei uns in Niederbayern, im Bayerischen Wald, dass man jemanden dann einfach auf der Trauerfeier, auf der Beerdigung oder auf der Leiche, wie man bei uns sagt, dass man jemanden dann die letzte Ehre erweist. Und das war für mich einfach, das war beeindruckend. Diese Masse an Menschen, die dann von dieser kleinen Bäuerin die Zeit ihres Lebens wahnsinnig viel gearbeitet hat, aber nie so im Rampenlicht gestanden ist, ihr das dann bei ihrer Beerdigung einfach dann auf diese Weise gedankt haben.
Jetzt habe ich tatsächlich Gänsehaut gekriegt, da habe ich sie immer noch. Das ist eine sehr beeindruckende Geschichte, das führt mich auch, das ist eine gute Überleitung zur vorletzten Frage, nämlich, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Auf den Punkt gebracht, Leben verändern. Ja, Leute inspirieren und Lebenswege verändern. Ja. Und egal, ob ich jetzt seit, bin jetzt seit 43, egal ob jetzt seit mein Leben nächste Woche rum ist oder ob ich jetzt seit Halbzeit habe und dann irgendwann einmal mit 80 oder mit 90 Jahren hier Servus sage, unterm Strich es ist mein Zweck hier ist hier einfach Leben zu verändern, einen Footprint, einen Fußabdruck zu hinterlassen in dieser Welt und einfach Gutes zu tun, zu der besten Version von mir selbst zu gelangen und wenn sich dann irgendwann mal jemand an diesen Reinhard Stadler erinnert und mir das vielleicht genauso dankt wie 2013 meine Mutter, dann glaube ich, dann können wir sagen, dass das eine anständige Geschichte war.
Reinhard Stadler, ich danke dir für dieses tiefgründige Gespräch. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Danny. Es war mir eine große Freude. Ja, besten Dank.